Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Im Namen unserer gesamten Redaktion im Funkhaus in Bukarest möchte ich Sie zu einer neuen Sendung in deutscher Sprache begrüßen. Mein Name ist Alex Gröblacher. Auch diesmal haben wir für Sie hoffentlich interessante und abwechslungsreiche Inhalte vorbereitet. Zunächst hören Sie im Funkjournal aktuelle Informationen und im weiteren Verlauf gibt es dann im Feature-Teil ausführlichere Hintergrundberichte zu relevanten Themen aus möglichst vielen Bereichen. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Zu Beginn der Sendung bringen wir wie üblich die Nachrichten. Funkjournal. Die Zentrale Wahlbehörde Rumäniens hat am Freitagnachmittag das Urteil des Verfassungsgerichts über die Annullierung des gesamten Wahlprozesses für die Wahl des rumänischen Präsidenten umgesetzt. Der Leiter der ständigen Wahlbehörde, Toni Greble, teilte mit, dass alle Wahlvorgänge in den Wahllokalen im Ausland sowie die Vorbereitungen im Land gestoppt worden seien. Nach der Durchführung des ersten Wahlgangs am 24. November hätte der zweite Wahlgang am 8. Dezember stattfinden sollen. Während der Stimmabgabe in der Diaspora bereits am Freitagmorgen begonnen hatte und sich über 3 Tage erstreckt hätte, wären die Rumänen im Lande an einem einzigen Tag, dem 8. Dezember, zur Wahl aufgerufen gewesen. In der Zwischenzeit hat das Verfassungsgericht die Begründung für seine Entscheidung, die Präsidentschaftswahlen abzusagen, veröffentlicht. Den Richtern zufolge hat das Verfassungsgericht nach der Freigabe von Dokumenten, die auf der Sitzung des obersten Verteidigungsrates zwischen den beiden Wahlgängen vorgelegt wurden, festgestellt, dass das Wahlverfahren für die Wahl des Präsidenten in allen Phasen durch zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen das Wahlrecht beeinträchtigt wurde. Das Gericht stellte fest, dass all dies den transparenten und fairen Charakter des Wahlkampfes beeinträchtigte und dass die gesetzlichen Bestimmungen über die Finanzierung des Wahlkampfes missachtet wurden. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts hat der unabhängige Kandidat Călin Georgescu, der in der ersten Runde der Wahl den ersten Platz belegte, von einer aggressiven Werbung profitiert, bei der die nationalen Wahlgesetze umgangen wurden, indem die Algorithmen von Social-Media-Plattformen missbraucht und die spezifischen Zeichen der Wahlwerbung nicht angebracht wurden. Heute Morgen führten Staatsanwälte und Polizisten in Bukarest und mehreren rumänischen Bezirken groß angelegte Durchsuchungen im Rahmen von Ermittlungen über die mutmaßlich illegale Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfs des unabhängigen Kandidaten Călin Georgescu sowie über das mutmaßlich illegale Verhalten einiger Bürgerinnen und Bürger auf verschiedenen Social-Media-Plattformen durch. Gleichzeitig gab die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft DIICOT bekannt, dass sie ein Strafverfahren im Zusammenhang mit der Kampagne von Călin Georgescu eröffnet hat, bei dem es um illegale Operationen mit Computergeräten oder Software, die versuchte Störung des Funktionierens von Informationssystemen und den versuchten illegalen Zugriff auf ein Informationssystem geht. Dass die DIICOT erklärte, dass dies nicht die Formulierung von Anklagen bedeute, sondern den notwendigen Rahmen für die Sammlung von Beweisen schaffe, um den Sachverhalt korrekt und vollständig zu ermitteln, so dass eine legale und fundierte Lösung gefunden werden könne. Die Vereinigten Staaten haben alle rumänischen Parteien dazu aufgerufen, die verfassungsmäßige Ordnung des Landes zu gewährleisten und sich an einem friedlichen demokratischen Prozess zu beteiligen, der frei von Gewalt und Einschüchterung ist und den demokratischen Willen des Volkes widerspiegelt. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, die Rumänen seien diejenigen, die ihre Wahl zum Ausdruck bringen müssen, kein anderes Land oder ausländische Akteure hätten dieses Recht. Die Vereinigten Staaten haben die Entscheidung des Verfassungsgerichts zu den rumänischen Präsidentschaftswahlen zur Kenntnis genommen und bekräftigen ihr Vertrauen in die demokratischen Institutionen und Prozesse Rumäniens, einschließlich der Untersuchung negativer ausländischer Einflüsse. Im Land begrüßten die Parlamentsparteien die Entscheidung des Verfassungsgerichts, forderten aber eine gründliche Untersuchung möglicher Einmischungen in den Wahlprozess. Die Kandidatin der USR, Elena Lasconi, die in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen den zweiten Platz belegt hatte, sagte, der rumänische Staat habe die Demokratie mit Füßen getreten und die Wahl hätte stattfinden müssen, um den Willen des Volkes zu respektieren. Der unabhängige Călin Georgescu kritisierte die Entscheidung des Gerichts ebenfalls scharf und bezeichnete sie als einen formalisierten Staatsstreich. Er sagte, die Richter des Verfassungsgerichts hätten die Demokratie verzerrt und die Justiz sei der Politik untergeordnet. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Der Wochenspiegel.
Zum Rückblick auf die vergangene Woche in der Politik und nicht nur begrüßt Sie unser Newsroom. Das rumänische Verfassungsgericht hat am Freitag einstimmig beschlossen, den gesamten Prozess der Präsidentschaftswahlen zu annullieren. Damit werden die Ergebnisse der ersten Wahlrunde ebenfalls für ungültig erklärt und die Wahlen beginnen von Grund auf neu, einschließlich des Wahlkampfs. Laut Entscheidung des Gerichts soll die Regierung einen neuen Termin sowie einen neuen Zeitplan für die Durchführung der Wahlen festlegen. Das Urteil ist endgültig und bindend. Ursprünglich war berichtet worden, dass die Verfassungsrichter am Freitag in einer informellen Sitzung darüber beraten würden, ob sie sich mit den Anträgen auf Annullierung der ersten Wahlrunde offiziell befassen werden. Schließlich wurde die Entscheidung formal getroffen, die Wahlen zu annullieren. Dies folgt auf den überraschenden Sieg des unabhängigen Kandidaten Călin Georgescu in der ersten Wahlrunde am 24. November. Er steht im Verdacht, durch russische Einflussnahme begünstigt worden zu sein, vor allem durch eine aggressive und koordinierte Manipulationskampagne auf TikTok. Dem Kandidaten, dem pro-russische Sympathien und Verbindungen zur extremen Rechten nachgesagt werden, wurde vorgeworfen, von hybriden Angriffen Russlands profitiert zu haben. Der oberste Verteidigungsrat hat geheime Berichte der Nachrichtendienste und des Innenministeriums veröffentlicht. Diese belegen, dass Georgescus TikTok-Kampagne mit 1 Million Euro finanziert wurde, koordiniert von staatlich unterstützten Cyberangriffen auf die IT-Infrastruktur der Wahl. Die Berichte zeigen, dass Georgescus Popularität durch künstlich gesteuerte Social-Media-Strategien beschleunigt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Im Fokus stehen Wahlrechtsverstöße, die Beeinflussung der Wähler durch Korrumpierung, auch online, Geldwäsche und Cyberkriminalität. Die politischen Unsicherheiten haben das Vertrauen der Wirtschaft erheblich beeinträchtigt. Die Investorenstimmung ist auf dem niedrigsten Stand seit der Pandemie gefallen. An der Bukarester Börse verzeichnen alle Indizes deutliche Verluste. US-Außenminister Antony Blinken lobte die Enthüllungen der rumänischen Behörden über die groß angelegte russische Einflussnahme. Moskau wies die Vorwürfe jedoch als unbegründet zurück. Die Europäische Kommission intensivierte angesichts dieser Entwicklungen ihre Überwachung der Plattform TikTok und forderte Maßnahmen zur Sicherung aller wahlbezogenen Daten innerhalb der Europäischen Union. Die politische Lage bleibt angespannt und die Wiederaufnahme des Wahlprozesses wird in Rumänien und international genau beobachtet. Im künftigen Parlament nach dem am 1. Dezember abgehaltenen Wahlen sind 7 Parteien vertreten. Die meisten Stimmen und Mandate erhielt die regierende PSD, gefolgt von der nationalistischen AUR, die ihre Ergebnisse im Vergleich zur Wahl vor 4 Jahren verdoppelte. Auf den Plätzen 3 und 4 liegen die liberale PNL, die zusammen mit der PSD regierte, sowie die zentristisch-liberale USR. Auch die extremistisch-nationalistische SOS unter Führung der umstrittenen Europaabgeordneten Diana Schoschwake, die neu gegründete Partei der jungen Menschen, einer ehemaligen AUR-Abgeordneten, sowie die UDMR der ungarischen Minderheit nahmen die 5%-Hürde. Nach Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse begannen Verhandlungen zur Bildung einer Mehrheit. Am Mittwochabend unterzeichneten die proeuropäischen Parteien PSD, PNL, USR, UDMR und die Vertreter der ethnischen Minderheiten eine gemeinsame Resolution. Ziel sei die Bildung einer Koalition im neuen Parlament, um Stabilität und Modernisierung zu fördern und extreme Kräfte zu isolieren, erklärten die Unterzeichner. Der legendäre rumänische Torhüter aus den 1980er Jahren, Helmut Ducadam, ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Er gewann 1986 mit Steaua Bukarest den Europapokal der Landesmeister. Im Finale gegen den FC Barcelona am 7. Mai in Sevilla hielt Ducadam alle 4 Elfmeterschüsse der Katalanen, eine Leistung, die ins Guinness-Buch der Rekorde einging und ihm den Spitznamen Held von Sevilla einbrachte. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn mit nur 27 Jahren, den Profifußball aufzugeben. Später war er 10 Jahre lang Ehrenpräsident von FCSB, einem Bukarester Fußballclub. Rumäniens Staatspräsident verlieh ihm den Orden Sportlicher Verdienst. Und ein letztes Thema, Bücherfest in Bukarest. Vom 4. bis zum 8. Dezember noch lädt die 31. Gaudeamus Buchmesse Literaturfreunde von überall ein. Rund 200 Aussteller präsentieren tausende Titel, Sonderangebote und über 600 Veranstaltungen. Ehrenpräsident der diesjährigen Messe ist Mircea Cărtărescu, einer der renommiertesten zeitgenössischen rumänischen Schriftsteller und Träger zahlreicher nationaler und internationaler Auszeichnungen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
Heute präsentieren wir Ihnen eine neue Ausstellung des Museums der Stadt Bukarest. Das etwas pompöse Motto der Ausstellung lautet Geschmack, Raffinesse und Geselligkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Bukarest. Das ist Thema der heutigen Kulturchronik. Ion Puican war verantwortlicher Redakteur. Ich heiße Alex Terescu. Die Ausstellung im Filipescu-Cesianu-Haus zeigt zum einen unterschiedliche Fragmente des Alltags. Da wäre zum Beispiel das Essensritual der Bukarester Elite, das im Kontext tiefgreifender kultureller Veränderungen zu sehen ist. Die Ausstellung beleuchtet andererseits den Übergang von der strengen Etikette der Vorkriegszeit zu der entspannteren gesellschaftlichen Haltung in der Zwischenkriegszeit. Andrea Mâniceanu, eine der Kuratorinnen, sprach mit uns über die Etikette der Bukarester Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Etikette und der Lebensstil der Bukarester Elite von mehreren charakteristischen Elementen geprägt, wie zum Beispiel dem westlichen Einfluss, da die meisten Vertreter der Elite im Ausland, insbesondere in Frankreich, studiert hatten. Das führte zu einer Anpassung an die westlichen Sitten und den Lebensstil. Mode, Architektur und gesellschaftliche Bräuche spiegelten diese Einflüsse wider. In dieser Zeit begannen die Leute aus den höheren sozialen Schichten, sich auch anders zu kleiden, erklärt die Kuratorin Andrea Mâniceanu. Die Bukarester Elite legte auch besonderen Wert auf die Kleidung. Die Herren trugen elegante, modische Anzüge, die von westeuropäischen Trends inspiriert waren, während die Damen hochelegante Kleider trugen, die oft von Modehäusern entworfen wurden. Darüber hinaus waren Bälle und Empfänge wichtige Anlässe, um diese Eleganz zu zeigen. Die Ausstellung gewährt dem Publikum auch einen Einblick in das Leben der Bukarester Elite in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit einem besonderen Fokus auf Wohnkultur und gesellschaftliches Leben. Die Kuratorin Mâniceanu geht unter anderem auf die Baustile in den verschiedenen Stadtgebieten und Epochen ein. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte die Bukarester Elite oft in zentralen Stadtteilen wie der Calea Victoriei oder Cotroceni. Ihre Residenzen weisen einen besonderen Baustil auf, der neoklassizistische Elemente aus verschiedenen Epochen vereinte, wie der Jugendstil oder der neorumänische Stil. Die Elite traf sich regelmäßig bei Bällen, Empfängen und Festessen im Königspalast oder anderen prächtigen Häusern. Beliebte Orte wie das Kapscha Café waren Treffpunkte für Politiker, Künstler und Aristokraten. Die Ausstellung erforscht den Übergang aus der Vorkriegszeit zur Zwischenkriegszeit sowie die Einflüsse auf die letztere. Der Fokus liegt dabei auf der Dynamik zwischen der Außen- und der Innendekoration. Vor dem Krieg war der Lebensstil der Aristokraten von Luxus geprägt. Die Häuser waren opulent und raffiniert, sowohl außen als auch innen. Die Gestaltung der Räume orientierte sich an westlichen Trends und dem Barockstil. Außen waren die Häuser auf Prunk und sozialen Status ausgerichtet. Die Innenräume sollten die Gäste beeindrucken. Möbel, Dekorationen und Materialien waren der Ausdruck von Kontinuität zwischen äußerer und innerer Pracht. Die Ausstellung zeigt, wie sich Veränderungen in der Gesellschaft und Wirtschaft auf das Wohnen in der Vorkriegszeit auswirkten. Der Innenraum spiegelte die Außenwelt, die soziale Struktur und Etikette wider. In der Zwischenkriegszeit begannen Veränderungen im Alltag und in den ästhetischen Vorlieben, die Wahrnehmung und Gestaltung der Außendekoration zu beeinflussen. Die Dynamik zwischen Innen- und Außengestaltung verdeutlicht, wie sich der Wohnraum im Laufe der Zeit veränderte. Die Bukarester Elite widmete sich in dieser Zeit auch kulturellen Phänomenen, weiß die Kuratorin Andrea Mâniceanu. Die Elite in Bukarest war auch eng mit der Kulturszene verbunden. Oper, Theater und Kunstausstellungen kamen in den höheren Schichten der Gesellschaft gut an. Darüber hinaus sahen die Vertreter der Elite in der Kunst und Literatur die Möglichkeit, als Mäzen, als Gönner, ihr Prestige zu zeigen. Die Ausstellung des Museums der Stadt Bukarest präsentiert also die Dynamik des Wandels in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Kuratorin Municianu erklärt zusammenfassend, was genau sich am Lebensstil nach dem Krieg veränderte. Die Ausstellung Geschmack, Raffinesse und Geselligkeit zeigt, wie sich die Gesellschaft im Laufe der Zeit veränderte. Vom Fokus auf Status und Spektakel hin zu einer Gesellschaft, in der persönliche Intimität und Komfort wichtiger wurden als Prunk und gesellschaftliche Pracht. Es wird deutlich, wie sich der Lebensstil wandelte. Die Zwischenkriegszeit war funktional und auf die private Sphäre ausgerichtet.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute werde ich Ihnen zwei rumänische Brezel-Rezepte vorstellen. Eines für salzige, die gut zu Bier und Wein passen, und eines für Brezel-Gebäck, damit auch die Naschkatzen nicht zu kurz kommen. Das erste Rezept ist das für salzige Brezel zu Bier und Wein. Für den Brezelteig benötigen Sie folgende Zutaten: 500 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 1/4 Liter Milch, 25 Gramm Bierhefe, 1 Teelöffel Zucker, einen gestrichenen Teelöffel fein gemahlenes Salz und einen gestrichenen Teelöffel Kümmel sowie noch 20 Gramm Mehl, 150 Milliliter Wasser und 1 Teelöffel Salz. Und nun zur Zubereitung. Die Hefe in etwas warme Milch auflösen, mit 100 Gramm Mehl vermischen und aufgehen lassen. Anschließend das restliche Mehl, die Milch, die zimmerwarme Butter, den Kümmel und das Salz hinzufügen und gut verkneten. Den Teig an einem warmen Platz aufgehen lassen. Wenn es soweit ist, Stücke von dem Teig nehmen, jedes Teigstück zu einem ca. 20 cm langen dünnen Strang ausrollen, die beiden Enden der Stränge in X-Form übereinander legen und auf dem unteren Teil festdrücken, um die typische Brezelform zu bilden. Im vorgeheizten Backofen bei etwa 180 Grad goldenbraun backen. In der Zwischenzeit eine Lösung zubereiten, dafür 20 Gramm Mehl, 150 Milliliter Wasser und 1 Teelöffel Salz zum Kochen bringen, die noch heißen Brezeln mit der Lösung bestreichen und trocknen lassen. Und nun das Rezept des Brezelgebäcks. Dafür benötigen Sie 250 Gramm Mehl, 150 Gramm Butter bei Zimmertemperatur, 100 Gramm Puderzucker und noch einen kleinen Teller voll, 2 Eier, die sollten getrennt sein, in Eigelb und Eiweiß, eine Prise Salz, 30 Milliliter Rum und noch einen Teller mit gemahlenen Nüssen. Und nun zur Zubereitung des Brezelgebäcks. Die Butter mit dem Zucker gut verrühren, die Eigelbe, den Rum, das Salz und zum Schluss das Mehl hinzufügen, verkneten, bis ein Teig entsteht und diesen anschließend für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Aus dem Teig Macaroni große Stränge bilden und von diesen 5 bis 6 cm lange Stücke abschneiden. Die Enden eines jeden Stückes verschränken und zu Brezel formen. Diese dann mit leicht geschlagenes Eiweiß bestreichen und die bestrichene Seite auf einen Teller mit gemahlenen Nüssen legen. Das Brezelgebäck in 1 cm Abstand auf ein Backblech stellen, bei 180 Grad goldgelb backen, zum Schluss in Puderzucker wenden. Egal für welches dieser Rezepte Sie sich entscheiden, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit.
Liebe Hörerfreunde, Radio Rumänien International setzt seine traditionelle Meinungsumfrage zur Persönlichkeit des Jahres fort. Unsere Hörerinnen und Hörer sowie Nutzer des Internets und der sozialen Netzwerke sind auch dieses Jahr angeregt, sich einer neuen Aufgabe zu stellen. In diesem für uns alle komplizierten und schwierigen Jahr 2024. Es war ein schwieriges Jahr wegen des anhaltenden Krieges, den Russland in der Ukraine führt, der Konflikte im Nahen Osten und der globalen Erwärmung, die zum wärmsten Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen geführt hat. Bitte entscheiden Sie, welche Persönlichkeit der Gegenwart in diesem Jahr den größten positiven Einfluss auf die Welt hatte. Wir bereiten uns darauf vor, auf Grundlage Ihrer schriftlichen Vorschläge die Persönlichkeit des Jahres bei Radio Rumänien International zu nominieren. Wer könnte es sein und vor allem warum? Wird es eine bekannte Persönlichkeit sein oder jemand, der der breiten Öffentlichkeit unbekannt ist, aber eine beispielhafte Geschichte hat? Die Entscheidung liegt, wie immer, bei Ihnen. Bitte senden Sie uns Ihre Vorschläge und Ihre Begründung so bald wie möglich per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Als Kommentar zu diesem Artikel direkt auf der Webseite www.rri.ro, auf unserem Facebook-Profil oder per WhatsApp an die Handynummer 0040 744 312 650. Ich wiederhole, 0040 für Rumänien, 744 312 650. Wir werden die Persönlichkeit des Jahres 2024 bei Radio Rumänien International am Mittwoch, den 1. Januar 2025, in unseren Sendungen und online bekannt geben. Machen Sie mit.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Rockmusik. Die heutige Musiksendung widmen wir der Rockband Rockabella. Zu Beginn hören wir uns den Song Iată-ne aici, da sind wir an. Da sind wir ist ein Story-Song, in dem die Band Rockabella uns auffordert, in unsere Seelen zu schauen und unsere Veränderungen zu akzeptieren, wie unerwartet sie auch sein mögen.
Noi doi, cine era să ne găsească?
Seit ihrem Debüt im Jahr 2014 hat die Band Rockabella eine beeindruckende und transformative Reise hinter sich, auf der sie 3 Studioalben und zahlreiche Videos zu provokanten Themen veröffentlichte, im In- und Ausland auftrat und sich eine treue und engagierte Fangemeinde aufbaute. Die Band wird von der Sängerin und Songschreiberin Theodora Moroșanu angeführt, die zusammen mit dem Produzenten und Schlagzeuger Bogdan Moroșanu den kreativen Kern von Rockabella bildet. Ihre bemerkenswerte Erfahrung, verstärkt durch die musikalische Sensibilität von Bogdan Mihalache an der Gitarre und Maria Modoran an der Bassgitarre, schafft den kraftvollen und raffinierten Rockabella-Sound. Wir hören uns zunächst den Song Încă un pas an, ein Schritt weiter.
Un pas, vino să numărăm răsărituri prinse lângă țări. Cu un pas o să ne scufundăm în lumi pe care nici nu le visăm. Nu te opri, dar știm, visele tale au rădăcini, dar nu te opri. Te rog, lumea întreagă să o roti.
Rockabella ist eine Indie-Rock-Band aus Bukarest, die Art-Rock, Alternativ und Progressiv-Einflüsse miteinander verbindet und mit Neo-Soul, Industrial und Elektro-Einflüssen überrascht. Der Sound der Band offenbart Geschichten, die Theodora, die Leadsängerin und Songschreiberin der Band, erlebt und gefühlt hat. In den folgenden Minuten hören wir uns den Song Naluka an, das Gespenst.
Am 30 ore l'ho perduta in ciascale caffè, sigle dislocate, distorsionate, nell'absenza, absenza età, sotto mondi isolate, un gioco lo sta da primissi da aspettare, scenari le decifrate, contorsionate, nell'absenza, absenza età.
Im Februar 2019 veröffentlichte Rockabella ihr Album Klar Obskur mit einem Konzert im Club Control. Besondere Gäste bei diesem Konzert waren Doru Trescow von The Monojacks und die Geigerin Alina Jorez. Die 10 Songs des Albums erkunden die sich überschneidenden Konzepte von Freiheit und Gefangenschaft, Liebe und Hass, Leben und Tod. Jeder Song hat seine eigene Geschichte, aber sie scheinen aus einem gemeinsamen Kern geboren worden zu sein. Die gegenseitige Abhängigkeit von Licht und Dunkelheit. Wir können das Licht nicht verstehen, ohne die Dunkelheit zu kennen, sagt Rockabella-Sängerin Theodora. Und zum Schluss der heutigen Musiksendung hören wir uns den Song Stergul Alb an, die weiße Fahne.
Se respiro un tingento numerarmele ma sfârșit ca o futură.
operare.
International.
Mein Name ist Dora Mihalcescu und heiße Sie willkommen zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria.
Das Ende des Ersten Weltkriegs war weit davon entfernt, die erhitzten Gemüter, die ihn ausgelöst hatten, zu beruhigen, sondern schürte neue Wut und Obsessionen, und extreme Lösungen wurden als am besten geeignet angesehen. Links- und Rechtsextremismus, Kommunismus und Faschismus, monströse Schöpfungen des Krieges, beherrschten die Köpfe vieler Menschen. Eine Besonderheit des Ersten Weltkriegs war, dass weder die Sieger ihren Sieg genießen konnten, noch die Verlierer auf Rache verzichteten. Es dauerte bis zum Zweiten Weltkrieg, bis die zerstörerischen Energien aufgebraucht waren. Die nach 1918 entstandenen neuen Staaten ergriffen Maßnahmen gegen den Extremismus und zur Sicherung ihrer Grenzen. Das Königreich Großrumänien, ebenfalls eine Schöpfung des Versailles-Systems, ergriff harte Maßnahmen, um die extremistischen Erscheinungen zu beseitigen, die seine Existenz und sein Funktionieren gefährdeten. Am 6. Februar 1924, also vor mehr als 100 Jahren, verabschiedete die liberale Regierung unter Ion Ice Brătianu das Gesetz über juristische Personen, mit dem extremistischen Organisationen verboten wurden. Die beiden wichtigsten Organisationen, die davon betroffen waren, waren die 1923 gegründete rechtsextreme Nationale Christliche Verteidigungsliga und die 1921 gegründete linksextreme rumänische kommunistische Partei. Der Architekt des Gesetzes, nachdem das Gesetz benannt wurde, war Justizminister Gheorghe Mărsescu, ein Jurist und Bürgermeister von Iași während der Kriegsjahre. Während sich die extreme Rechte 1927 in Form der Legionärsbewegung neu erfand und in den späten 1930er Jahren legal und erfolgreich in der Öffentlichkeit agieren konnte, blieb die extreme Linke, ein Agent Moskaus in Rumänien, bis 1944 verboten. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, nachdem die Sowjetunion Rumänien besetzt und die Kommunistische Partei Rumäniens an die Macht gebracht hatte, machten die wenigen Mitglieder der Partei einen Ruhmestitel aus der Tatsache, dass die Mitglieder einer verbotenen Organisation gewesen waren. Man nannte sie Illegale oder Illegalisten, und es gab sowohl solche, die im Gefängnis saßen, als auch solche, die versteckt in Freiheit den Anweisungen aus Moskau folgten. Einer der Illegalen war Ion Bicker. Im Archiv des Zentrums für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks befindet sich ein Interview mit ihm aus dem Jahr 1971, in dem er erzählt, wie sie im April 1944 mit Hilfe einiger Leute aus der Verwaltung aus dem Lager Intergujiu, in dem sich einige der kommunistischen Aktivisten befanden, geflohen sind. Der Partei war es gelungen, eine enge Verbindung zwischen den Kämpfern draußen und den Kämpfern in den Gefängnissen und Lagern herzustellen. Sie wird mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Während Hitlers Armeen einen Schlag nach dem anderen erhalten, intensiviert sich die Aktivität der Partei im Lande. Die Verbindung zwischen den Kommunisten drinnen und draußen wird durch einfache Leute hergestellt, die bestimmte Aufgaben im Verwaltungsapparat des Lagers übernehmen.
Es war Florin Lungu mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria von Montag. Wir spazieren weiter und kommen zu der Rubrik Es grünt, so grün, 3 Minuten für die Umwelt an.
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird zunehmend das Wort Nachhaltigkeit verwendet. Kurz gesagt bedeutet Nachhaltigkeit die Fähigkeit zu existieren und sich zu entwickeln, ohne die natürlichen Ressourcen für die Zukunft zu erschöpfen. Ressourcen sind endlich und sollten daher konservativ und sorgfältig genutzt werden, um sicherzustellen, dass sie für künftige Generationen ausreichen, ohne die heutige Lebensqualität zu beeinträchtigen. Um die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren, wird in Rumänien übrigens seit 2023 am 27. Oktober der Tag der Nachhaltigkeit begangen. Heute treffen wir eine der Organisationen, die sich für die Förderung eines nachhaltigen Lebensstils einsetzen. Gemeinsam entdecken wir unsere Verbundenheit mit der Natur wieder und investieren in das, was wir zurücklassen. Das ist das Motto der gemeinnützigen Nichtregierungsorganisation Vitor Plus. Die 2006 vor 17 Jahren gegründete NGO führt unter anderem Programme zur Umwelterziehung, zur Aufforstung, zur Wiederverwendung und zum Recycling, zur freiwilligen Mitarbeit im Umweltschutz und zum Ökotourismus durch. Wir hören von Thea Ciulacu, der Gründerin und Vorsitzenden der NGO Vitor Plus, über die interessantesten Programme und ihre Ergebnisse. Durch das Programm Adoptiere einen Baum ist es uns gelungen, mehr als 1.300.000 Setzlinge zu pflanzen, vor allem im Süden des Landes, der am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist. Dies haben wir mit Hilfe von bisher 30.000 Freiwilligen erreicht. Das sind Menschen, die einen Spaten in die Hand genommen und erlebt haben, wie es ist, ein Loch in einen Boden zu graben, in dem es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Wir glauben und hoffen, dass diese Geste das Bewusstsein dafür schärft, wie wichtig es ist, mehr Grün in unserem Leben zu haben, mehr von dem zu schützen, was wir haben, und dazu beizutragen, die bewaldete Fläche in Gebieten zu vergrößern, in denen es an Wald mangelt, wie etwa in Südrumänien. Oder wir können die Ergebnisse des Programms Recicleta erwähnen, bei dem wir 1 Million Kilo Müll von der Deponie abgeleitet haben. Kilo Müll, der vorher verloren war. Wir führten sie der Wiederverwertung zu, und zwar nicht nur auf die übliche Art und Weise, sondern mit umweltfreundlichen Transportmitteln, mit Fahrrädern oder Elektroautos. Wir versuchen, die Stadt nicht zu verschmutzen, wenn wir die Abfälle getrennt sammeln.
Adina Olaru mit einem Ausschnitt aus Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt, ebenfalls von Montag. Und weiter bringen wir unsere Enzyklopädie.
Die Erinnerung an die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien am 1. Dezember 1918, dem rumänischen Nationalfeiertag, ist in verschiedenen Dokumenten und Quellen verewigt worden. Einige von ihnen sind in den mehr als 100 Jahren, die seither vergangen sind, zu Standardreferenzen für diesen großen Moment geworden. Eines der bekanntesten Bilder der Versammlung, die die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien proklamierte, ist ein Muss für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Man findet es in Geschichtsbüchern, in Dokumentarfilmen über das Ereignis, in Museen und an öffentlichen Plätzen in ganz Rumänien. Es handelt sich um ein Foto, das eine Menschenmenge auf dem sogenannten Horea-Feld zeigt. Hauptsächlich Bauern, aber auch einige Militäruniformen. In der Mitte des Bildes ist ein älterer Mann in Bauerntracht zu sehen, der in seiner linken Hand eine rot-gelb-blaue Trikolore hält, während seine rechte Hand im 45-Grad-Winkel erhoben ist. Um diese Figur herum stehen 5 oder 6 weitere Personen, die Trikolore-Fahnen in den Händen halten, wobei die Farben horizontal angeordnet sind. Die Allgegenwart dieses Fotos erklärt sich aus dem Bestreben des kommunistischen Regimes von 1989, die Bauernschaft als den entscheidenden Faktor bei der Wiedervereinigung darzustellen. Das Foto auf Horeas Feld überschattete ein anderes Foto, auf dem die prominente Figur des griechisch-katholischen Bischofs Julio Hossu, eines politischen Gefangenen und des Mannes, der die Vereinigungsproklamation verlas, zu sehen war. Ein zweites Bild, das der Öffentlichkeit ebenso präsentiert wird wie das erste, ist das Foto einer Gruppe von etwa 50 Bauern und Bäuerinnen aus dem Dorf Galzio in der Gemeinde Sintimbru im Landkreis Alba. Der Hintergrund besteht aus einigen Bäumen und links ist ein Mann aus der Gruppe in schwarz-weißer Tracht zu sehen, der eine dreifarbige Landesflagge hält. In der Mitte, über allem, ist ein Banner mit der Aufschrift Galzio, es lebe die Einheit und Großrumänien. Der Autor der beiden ikonischen Fotos ist Samuel Mirza, der den Spitznamen der Fotograf der Vereinigung trägt. Der aus Galzio stammende Mirza ist der einzige Fotograf, dem die Rumänen die beiden oben genannten Fotos sowie 8 weitere weniger bekannte Bilder verdanken. Geboren 1886, lernte er nach dem Abitur in Alba Iulia das Fotografieren bei einem Fotografen in Sibiu. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil und wurde im topografischen und fotografischen Dienst der österreichisch-ungarischen Armee eingesetzt. Am Ende des Krieges machte Mirza 3 Fotoausschnitte, die die Einweihung der ersten Trikolore des rumänischen Nationalen Militärrats am 14. November 1918 festhielten.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus der Enzyklopädie von Dienstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen, auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.